noch genau ein Montag in diesem Jahr, dann haben wir es geschafft, das Jahr 2018. Und genau noch einmal ein Espresso-Plausch gibt es in diesem Jahr 2018 mit Sergei Lochthofen, der jetzt bei mir am Telefon ist. Hallo, Herr Lochthofen.
Hallo, ich grüße Sie und natürlich unseren Zuhörer in Erfurt und Weimar.
Herr Lochthofen, schauen wir mal ganz am Anfang nach Syrien. Die Kanzlerin Merkel hat Herrn Erdogan zur Besonnenheit, Zurückhaltung gemahnt. Was meint sie damit? Glaubt sie, dass jetzt nach dem Abzug der US-Truppen Herr Erdogan da was plant?
Naja, offensichtlich ist da ein Deal gelaufen. Die Amerikaner ziehen ab, weil sie eingesehen haben, dass sie die Runde verloren haben an die Russen. Das haben wir ja schon Anfang des Jahres gesagt, dass der Sieg den Russen und Assad damit nicht mehr zu nehmen ist und dass der Westen an der Stelle eigentlich nicht zu viel zu melden hat. Die Frage ist, wie wird die Nachkriegsordnung sein? Und die Türkei möchte natürlich in der Situation sich neue Felder erschließen als regionale Macht. Das war bis jetzt nicht ganz einfach, weil die Amerikaner doch verbündet waren mit den Kurden. Jetzt haben sie die Kurden einfach fallen lassen. Das zeigt auch, dass die Amerikaner ein unzuverlässiger Partner geworden sind in der Weltarena, was mit Donald Trump sehr stark zusammenhängt, denn alle Experten, auch seine republikanische Partei, sind anderer Auffassung. Er versucht ja ganz billig Punkte zu machen im Inneren, weil er natürlich sehr stark unter Druck gerät, wegen dieser ganzen Kontakte seines Wahlkampfteams und seine nach Russland. Also er versucht hier einfach den Schwanz einzuziehen und sich davon zu machen, und die Türken versuchen das Terrain dort mit zu bestellen, und das wird wieder viele Menschen unter Umständen das Zuhause kosten, es werden wieder viele sterben. Also für uns natürlich Appelle an Herrn Erdogan, ja, wir haben das in den letzten Jahren gesehen, die nützen nicht viel, da kann man nur irgendwo die Daumenschrauben anziehen, alles andere nützt er nichts. Denn er sieht das ja machtpolitisch in Bezug auf die Kurden, auf die eigene innere Situation, und je nachdem, wie er es braucht, marschiert er da ein. Die Kurden, die wiederum zeigen, dass sie auch nicht dumm sind, haben sich ja mit Assad, dem Sieger praktisch in diesem Spannungsfeld, zusammengetan, sodass wir weiterhin dort mit viel Unruhe zu rechnen haben und schlimmstenfalls wieder neue Flüchtlingsströme Richtung Europa kommen.
Das wollte ich Sie jetzt gerade fragen. Sie haben das Wort Nachkriegsordnung benutzt. Da assoziiere ich immer damit, dass sozusagen alles geregelt ist und auch die Region befriedet ist. Aber davon sind wir doch trotzdem weit entfernt. Also das wird doch nicht so schnell passieren.
Naja, nach 5 Jahren oder 6 Jahren Bürgerkrieg ist das ja auch nicht zu erwarten. Wir sehen das ja in anderen Feldern, Afghanistan, Irak, dass das auf Dauer offene Wunden bleiben im internationalen Geschehen. Das ist das eine. Das andere ist, dadurch, dass die Russen sich durchgesetzt haben, gibt es seitens des Westens, und da funktioniert immer noch, was die Amerikaner vorgeben. Die Europäer ziehen da ein bisschen Schwanz ein, weil sie einfach gar nicht die Kraft haben, da was dagegen zu setzen. Da wird nicht viel passieren. Die Russen können nicht Frieden. Das muss man auch ganz klar sagen. Das haben wir schon in der Analyse auch Anfang des Jahres gesagt. Sie können Krieg. Sie können nicht aufbauen. Das ist noch nie gut gegangen, wenn die Russen irgendwo, sage ich mal, wirtschaftlich versucht haben, was zu machen. Sie sind zu schwach an dieser Stelle. Das kann nur der Westen, das kann die Vereinigten Staaten und natürlich auch mit Hilfe von der UNO das Ganze geschehen. Aber das wird nicht passieren, weil der Westen natürlich jetzt erstmal schmollt, weil er natürlich verloren hat, aufs falsche Pferd gesetzt hat, Assad nicht weg ist, der Iran gestärkt ist. Das war ja mit ein Ziel der Amerikaner. Nun haben die Amerikaner das mehrfach versucht, im Irak, in Syrien, und jedes Mal blieben Staaten zurück, die erstens desolat waren, zweitens meistens an die Iraner gegangen sind. Also das alles ist ein Fiasko, und es wäre klug, in Berlin, in Paris, auch in London, man würde sagen, okay, Schwamm drüber, jetzt müssen wir überlegen, wie können wir das Ganze wieder stabilisieren, denn der Diktator Assad ist ja nicht viel schlimmer als die Kuwaitis oder die Saudis, sind alles Gauner, sage ich mal, alle wie sie sind.
Das wäre jetzt meine nächste Frage jetzt auch gewesen, sich zusammensetzen, weil dass die USA jetzt als Weltpolizist häufiger mal ausfällt, das ist ja schon seit ein paar Jahren so, und trotzdem
ich muss da einhaken, das ist Rhetorik, da ist viel Diskussion, sage ich mal, der Donald Trump macht vieles nach sozusagen Instinkt, was nützt ihm vielleicht innenpolitisch, was klingt gut jetzt erstmal. Dass Amerika Weltpolizist war, war ja nicht eine Sache, wo es nur um Gut und Böse ging, ist ja kein Western, auch wenn man es immer wieder gerne so dargestellt hat. Amerika hat ganz brutal seine eigenen Interessen durchgesetzt, die Interessen des Westens, und lange Zeit waren wir Profiteure dessen, sage ich mal. Die Situation, wie sie im Nahen Osten, Afrika ist ja nicht von alleine so gekommen. Die ganzen Räuberbanden Demonstranten, die da regieren zum Teil, sind ja nicht von alleine an die Macht gekommen. Das heißt also, die Amerikaner werden natürlich immer wieder auch in dieser neuen Situation zusehen, dass sie ihre eigenen Wirtschaftsinteressen zum Beispiel durchsetzen. Und da werden sie schon den Weltpolizisten spielen wollen, weil sie an dieser Stelle natürlich den Vorteil für sich sehen. Aber es gibt eben halt eine ganze Reihe lästiger Konflikte, die nicht zu lösen sind. Afghanistan ist nicht zu lösen, weil das Land einfach in einem sehr, sehr schweren Zustand ist. Das heißt, wenn man sich da auch zurückzieht, wird man sehen, dass man wieder eine Taliban-Regierung hat, die wiederum sozusagen ein Vakuum bildet, in dem seinerzeit Al-Qaida gewachsen ist und jetzt neue Dinge wachsen können. Das heißt also, die Amerikaner werden sich schon sehr gut überlegen, ob sie nach Syrien auch andere Dinge machen, die genauso unsinnig sind.
Das klingt nicht sehr optimistisch. Wir schauen jetzt mal ins Inland, um vielleicht über Dinge zu sprechen, die man eventuell lösen kann.
Thema zu haben, ja.
Ja, nee, aber es ist ja auch die Wahrheit. Insofern kann man ja das auch nicht anders beschreiben. Wir blicken mal nach Hessen. Dort ermittelt das Landeskriminalamt gegen mutmaßlich rechte Polizisten. Der dortige Innenminister wehrt sich gegen Vertuschungsverdacht. Und ich habe so gedacht, bei der Meldung, Sie vielleicht auch, immer wieder hört man ja davon. Ja, und ich frage mich, ob das Einzelfälle sind, dass Polizisten mitunter rechtes Gedankengut haben, oder ist das vielleicht was Größeres, ein strukturelles Problem?
Naja, ich sage mir jetzt mal brutal, warum hat die katholische Kirche so ein Problem mit einem Teil der Pfarrer, die schwere Dinge angeklagt werden? Es ist das eine wie das andere. Die Polizei ist natürlich für viele, die an Autoritäten sich binden, die gerne in Reihe und Glied stehen, die gerne auch an dieser Stelle, sage ich mal, Befehle empfangen, attraktiv für sie, auch wie Armee oder andere Sachen, wo das so zugeht. Das heißt, neben dem, was die Polizei leisten muss für in einer Gesellschaft, die offen ist wie unsere, eine demokratische, zieht sie natürlich auch Leute an, die normalerweise vielleicht dort nicht hingehören. Insofern, klar, da muss man genau hinsehen, denn die Einzelfälle summieren sich zu einem Panorama, das nicht gut ist. Denken Sie an Sachsen, die Geschichte, wo Spezialpolizisten zum Teil sozusagen mit NSU-Namen als Teilnehmer einer Veranstaltung sich anmelden. Oder schauen Sie, dieser Mann, der da als Mützenfreund da bekannt geworden ist mit dem Mädchen, der zum LKA gehörte. Immer wieder sahen wir ja auch im NSU-Prozess, der übrigens ja dieses Jahr ja endlich doch zu Ende gegangen ist, dass da auch immer wieder in den Verfassungsschutz hinein doch dubiose Kontakte bestehen. Das heißt, wir werden damit leben müssen, dass diese klar strukturierten Machtorgane des Staates auch Leute anziehen, die gern sich autoritär unterordnen. Und das ist eine Geschichte, die muss man sehen. Und ich glaube, es ist auch nicht zufällig, dass wenn Sie jetzt in Thüringen die Kandidaten für die nächsten Wahlen, die da anstehen im nächsten Jahr, anschauen, dass da bei der AfD eine ganze Reihe Polizisten dabei sind, zum Teil Juristen, zum Teil Richter bei der AfD auftreten. Das heißt also, Leute, die normalerweise, wo man sagen muss, ja, die müssen doch ein besonderes Verhältnis zur Demokratie haben. Nein, nein, die haben vor allem ein besonderes Verhältnis zu Autoritäten und möchten das gerne auch so in Zukunft haben. Insofern, nicht alle Polizisten unter Verdacht stellen, die Mehrzahl macht ihren Job nicht schlecht, zumal sie an vielen Stellen ja etwas macht, wo der Bürger selber sich sehr zurückhält. Das heißt, sie halten den Kopf hin, wenn es Säufer, wenn Querulanten, wenn Randalierer irgendwo auftreten, was auch immer. Ich meine, heutzutage einen Polizisten anzuspucken, ihn zu ohrfeigen, scheint ja sozusagen in einer ganz bestimmten Teil der Bevölkerung Volkssport zu sein. Und da, glaube ich, muss auch zum Beispiel die Landesregierung, aber auch insgesamt in Deutschland etwas mehr hingeschaut werden. Wir sollen kein Polizeistaat werden wie in der DDR, wo man jedes Mal Angst hatte, wenn man einem Polizisten begegnete. Aber Respekt muss schon an dieser Stelle sein. Das heißt, man muss auch helfen an dieser Stelle. Aber gleichzeitig haben wir auch ein Problem.
Und dieses Problem ist halt eben die Frage, wie man das angeht, also wie man da mehr Transparenz herstellt und dieses rechte Gedankengut, was eben in einzelnen oder größeren Fällen vorkommt, wie man das wegbekommt.
Man muss Mechanismen entwickeln, wo der Einzelne, dem das auffällt und dem unwohl ist, dass er auch eine Chance hat, ohne den Chorgeist zu verletzen, sage ich mal, eine Information zu geben. Denn das gehört auch noch zu dieser Art von Organisation. Es gibt einen ausgesprochenen Chorgeist. Das heißt, auch bei den Innenpolitikern, die mit Polizei und sowas sich beschäftigen, fängt das schon an. Da das ist überall so, in jedem demokratischen Land, dass man in besonderer Weise da drauf schaut und meint, ihnen besonders gut zu tun, indem man die Dinge klein hält, indem man versucht, die klein zu reden. Nein, das sollte man nicht. Man sollte sich kritisch damit auseinandersetzen und im Ernstfall auch juristisch der Sache nachgehen, aber gleichzeitig auch Möglichkeiten schaffen, dass dieser Chorgeist überwunden werden kann. Der passt einfach nicht ins 21. Jahrhundert.
Sie haben schon Wahlen erwähnt. Das Jahr 2019 wird ein Wahljahr werden, ein Superwahljahr. Die Thüringer können, wenn sie möchten, dreimal wählen gehen. Also das Europaparlament können sie wählen. Sie können neue Stadträte wählen. Kommunalwahlen stehen an. Und sie können einen neuen Landtag wählen. Was erwarten Sie denn, inwieweit das Auswirkungen auf die politische Landschaft hat, die Wahlen im nächsten Jahr? In Brandenburg wird ja auch noch gewählt und in Sachsen auch im Landtag.
Naja, ich hoffe ja erstmal, die Thüringer sind, wie sie es in den letzten 30 Jahren gemacht haben, etwas vernünftiger als ihre Nachbarn in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Brandenburg. Schauen Sie, wenn Sie zurückblicken, sind wir das einzige Parlament geblieben, wo keine offene neonazistische Partei, ob nun NPD oder DVU oder wie die alle hießen, überhaupt in den Landtag gekommen ist. Man hat immer wieder aufgepasst, dass das nicht passiert. Insofern wäre es gut für Thüringen, dass sie auch ein klares Zeichen nach rechts setzen, dass das dieser Durchmarsch auf vielen Ebenen nicht weitergeht, dass es gestoppt wird. Ich glaube, da Thüringen echt eine gute Chance, mal zu zeigen, dass man nicht ganz so einfach strukturiert ist, wie es vielleicht viele Leute in Dresden oder woanders sind. Das heißt also, da gibt es Chancen. Und ich sehe es auch noch nicht so, sagen wir mal, düster, dass das alles verloren ist. Gleichzeitig merken wir, dass, sage ich mal, die Gesellschaft sich verändert. Das Klima wird rauer. Die Leute gehen untereinander rauer um. Das ist ja überall zu beobachten. Ist ja auch schon statistisch nachgewiesen, also auch durch Erhebungen. Das heißt also, wir müssen aufpassen, dass wir auch dieses Jahr des Wahlkampfes nicht zulassen, dass einfach die Verhältnisse so sind, dass jemand einfach dem anderen eine Lüge auftischen kann und ungestraft davonkommt, wie es zum Teil in Großbritannien beim Brexit oder in Amerika mit Donald Trump der Fall ist. Das heißt, ich würde mich freuen, wenn die politischen Verhältnisse in Thüringen doch vernünftiger sind, aufgrund unserer Geschichte, aufgrund unserer Erfahrung.
Apropos unsere Geschichte, unsere Erfahrung. Ich habe am Ende noch eine historische Frage für Sie, weil nächstes Jahr jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal. Wir werden dann von Radio Frei immer wieder berichten, auf besondere Ereignisse zurückschauen. Wenn wir jetzt mal 30 Jahre zurückgehen, 1988, 89, die Jahreswende, da konnte man ja noch nichts erahnen, was das für ein Jahr werden wird. Wissen Sie noch, was Sie damals zum Jahreswechsel gemacht haben?
Ich habe zum Jahreswechsel mit meiner Frau darüber debattiert, ob wir nach Böhmen in eine Woche im Winterurlaub fahren, ja, weil wir Skifahrer waren, immer noch sind natürlich, ja, junge Leute waren damals. Und das sah damals nicht gut aus, weil diese ganzen Wirtschaftsgeschichten im Ostblock zu Komplikationen führten. Und ich glaube, damals dieser Umtauschsatz, der für Tschechien sowieso, Tschechoslowakei damals noch relativ gering war, noch weiter gekürzt worden ist, ich glaube, auf 10 Tage oder so etwas. Und das hat uns sehr geärgert. Und wir haben dann überlegt, na, wenn du jetzt im Winter fährst, kannst du ja im Sommer ja gar nicht fahren, auch nicht nach Ungarn, weil du ja dann gar keine Kronen hast, um durch Tschechien zu kommen. Und wir haben trotzdem uns entschieden und gesagt, ach, solange es geht, vielleicht machen sie es ja ganz dicht. Also das war schon eine Zustimmung, die war nicht gut. Denn in Russland tat sich ja vieles in der Sowjetunion damals. Es veränderte sich etwas, es kam frische Luft rein und hier wurde es ja immer düsterer eigentlich, ja, immer verbissener das Ganze. So, und wir sind dann letztlich doch gefahren im Februar, glaube ich, in den Winterferien. Und hinterher haben wir es dann nicht bereut, weil dann irgendwann die Mauer fiel und das Ganze sowieso neu gemischt worden ist. Aber es war damals schon eine bedrückende Situation. Ich habe ja damals in der Zeitung gearbeitet. Die Kommentare, die aus Berlin kamen, die ja von der ADN vertrieben worden sind, und die Zeitungen müssten die abdrucken an prominenter Stelle, das war meistens vorgeschrieben, Seite 2 oder Seite 3, die waren schon zum Teil also wirklich düster im Verhältnis zu dem, was man vorher erlebt hatte. Also die DDR war schon in der Agonie. Obwohl niemand sagen konnte, dass ein Jahr später alles 100% anders wird. Ich glaube, alle, die heute behaupten, die haben es gewusst. Die sag ich mal, die fantasieren herum. Ich kenne eine einzige Person,
die es vorher gesehen hat.
Das ist Hermann van Ween, das ist der Liedermacher, der Bekannte. Ich habe mit ihm in, ich glaube, 88, späten 88, ja, irgendwie im Herbst ein Interview gemacht. Er war zum Konzert da und ich machte immer gerne Gespräche, mal mit Konstantin Becker, mal mit dem, und wir haben uns so ein bisschen unterhalten. Der duzte mich sofort. Wir saßen im Elefant in Weimar. War damals die beste Adresse, wo man, heute ja auch noch, der meiner Meinung nach hier so in der Gegend die beste Adresse, wo man absteigen kann. Und wir frühstückten zusammen. Und er sagte mir, pass auf, Junge, keine Angst, das machen die hier nicht mehr lange.
1988 hat er gesagt.
Wie kommen Sie denn darauf? Sagt er, die Mauer fällt, da brauchen Sie keine Gedanken haben. Also wir, sagte, wenn wir uns nächstes Mal wieder treffen, da sind wir in einer ganz anderen Situation. Dann dachte ich, na ja, der Junge hat es gut reden. Der kommt her, fährt weg, kassiert hier ein bisschen irgendwelche Honorare, mit denen er nichts anfangen kann, weil er sie ja nicht im Westmarkt kriegt. Und dann ist er wieder weg, aber die sind immer gerne gekommen, weil natürlich viele Leute zu ihnen kamen und ein tolles Publikum es war. So, und viele, viele Jahre später war ich bei einem Gespräch gegen UNICEF-Unterstützung, die Sabine Christiansen hatte damals eingeladen. Da saß ich zwischen Herr Belafonte und Hermann van Veen und habe ihm das erzählt und sagte, Süßer Junge, ich habe doch recht gehabt.
Also, wenn man mal nicht weiter weiß, dann kann man immer noch Hermann van Veen fragen.
Ja, ja, da war er wirklich herzerfrischend mit an die Dinge rangegangen. Also es gibt diese Leute, aber hier, sagen wir mal, alle, die das behauptet haben damals, das war einfach auch Kokolores.
Zum Schluss.
Es gab im Westen dieses berühmte innerdeutsche Ministerium.
Stimmt, das gab's.
Als passierte, haben sie die Schubfächer aufgemacht, es war nichts vorbereitet, gar nichts. Das heißt, kein Mensch ging davon aus.
Und selbst die Bild hat ja, glaube ich, noch bis 1989 die DDR mal in Anführungszeichen gesetzt.
Bis im August hinein hat der Springer Verlag das gemacht. Und dann hat es aufgegeben und dachte, naja, die DDR gibt's jetzt ja. Und da hat sie noch wenige Monate zu leben gehabt. Das ist manchmal ein besseres Zeichen als all die Analysen, die da im Nachhinein gemacht werden.
Gegen Ende des Gesprächs oder am Ende des Gesprächs vielleicht nochmal Ihre Wünsche fürs Jahr 2019.
Also ich glaube, ich habe letztes Jahr auf die gleiche Frage geantwortet. Ich würde mich freuen, wenn es nicht schlechter wird als 2018, weil gerade was Aufrüstung anbelangt, was Wirtschaftsentwicklung anbelangt, also da ist einiges in Bewegung und das ist nicht sonderlich gut. Ich würde mich freuen, wenn wir den einen oder anderen Konflikt doch irgendwie ein bisschen beruhigen könnten, dass die Menschen Hoffnung schöpfen. Ich meine, es kann ja kein Zustand sein, dass immer mehr Millionen Menschen aus der Flucht sind wegen der Kriege, an denen letztlich auch die Europäer verdienen und die sie auch nicht verhindern oder zumindest nicht intensiv genug daran arbeiten. Also es würde mich freuen, wenn man da ein bisschen wenigstens was hinkriegen würde. Aber wie gesagt, es würde mir schon als unverbesserlichen Optimist reichen, wenn 2019 nicht schlechter wird als 2018.
Sagt Sergei Lochthofen, und ich wünsche Ihnen jetzt natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns wieder, beziehungsweise die Hörer hören Sie wieder, dann schon nächsten Montag am 7. Januar, aber dann wieder wie gewohnt mit Kollegen Carsten Rose und dann wird es auch wieder vieles zu besprechen geben. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Man hat unter den Palmen wieder freigelassen, das ist das eine, und ich glaube, wir müssen unseren Zuhörern sagen, dass wir später abends gesprochen haben.
Ja.
Und dass die Sendung aufgezeichnet wird und frühmorgens ausgestrahlt wird. Das gehört zur Fairness, ja, in so einem Umgang.
Das machen wir an dieser Stelle gern, falls sozusagen das noch ein aktuelles Ereignis passiert ist. Das ist kurz vorher aufgezeichnet worden.
So, genau. Und das Zweite, falls Australien in der Nacht untergeht, doch, können wir nicht mehr darauf reagieren, ja.
Genau. Herr Lochthofen, falls das so sein sollte, dann würde ich Sie sogar nochmal live anrufen. Ja?
Machen wir. Ich schlafe sowieso mit dem Telefon daneben, also Sie können mich jederzeit wecken. Hat mal die Zeit geschrieben, dass man mich jederzeit in der Nacht wecken kann und ich erzähle Ihnen was die Dinge bedeuten.
Und das ist eine gute Eigenschaft für einen Journalisten. Ich wünsche Ihnen was.
Ich hoffe mal, ich habe hart dran gearbeitet an diesem Ruf. Also, dann wünsche ich allen ein wirklich doch gutes Jahr. Ich würde mich sehr freuen, wenn es sowohl in Weimar wie in Erfurt klappt und wir, wie gesagt, am Ende des Jahres sagen können, ach, so doof sind wir doch in Thüringen gar nicht.